Meine Frau und ich bedanken uns ganz herzlich für alle Freundlichkeit, die wir durch Sie in dieser Woche erleben durften. Für mich ist es immer wieder so, dass ich etwas Zeit brauche, bis ich so wirklich Kontakt bekomme. Das ist nun eben, ich weiß nicht, ist es meine Art oder Mentalität oder Veranlagung. Aber dann fällt es einem schwer, nach einer Zeit wieder die lieben Freunde, die man kennengelernt hat und lieben gelernt hat, zu verlassen. Und ich wünschte, die Bibelwoche könnte einfach wegen der Gemeinschaft weiter andauern. Und ich glaube, manchmal braucht es auch diese Zeit, wenn dann auch tiefere Gespräche stattfinden sollen. Wenn wir noch eine Woche zusammen wären, glaube ich, könnten wir noch manche Gespräche führen und vielleicht wäre das dann eine Hilfe. Aber ich möchte Sie dennoch ermutigen. Jeder von uns hat Probleme. Wenn nicht, dann hat er wirklich ein Problem. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wie mit diesen Problemen umzugehen. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Lösung unserer Probleme nicht immer das Wichtigste ist im Problem. Es ist nicht wichtig, dass das Problem immer gelöst wird. Wir leben in einer Welt, in der nicht alle Probleme gelöst werden. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass die Lösung nicht immer ein Weg ist. Das heißt, nicht eine Methode. Wenn dies, dann das. Das ist die Mentalität, die wir von der industriellen Verwandlung übernommen haben seit dem vorigen Jahrhundert. Das ist der Einfluss der Naturwissenschaft über die Technik. Wir denken maschinell zu stark. Und dieses maschinelle Denken ist in die evangelikale Literatur übernommen worden. Mehr, denn wir es, glaube ich, merken. Wie kann dies geschehen? Wie bekomme ich das? Was muss ich tun darum? Was müssen wir tun, um Menschen zu erreichen? Und so weiter und so weiter. Wenn Sie Probleme haben, gehen Sie zu Jesus, bitte. Und dann gehen Sie mit Jesus. Denn Jesus ist unsere Lösung. Er gibt uns nicht immer, was wir brauchen, aber er ist, was wir brauchen. Lernen Sie zu denken personorientiert. Und wenn Sie bei Gott personorientiert denken lernen, dann wird sich dieses Denken übertragen in der Begegnung mit den Menschen. Dann werden Sie den Wert des einzelnen Menschen stärker erkennen können und Sie werden weniger im Rahmen von Organisation oder Maschine oder Methode, wie immer das auch dann jeweils ist, Sie werden dann aufhören, mehr so zu denken. Es ist Gott, der unser Helfer ist. Und so wie er uns hilft, so ist es recht. Er hilft auf einer von zwei Wegen normalerweise. Entweder er lässt das Problem, aber dann hilft er uns, das heißt, er ist unsere Hilfe, mit diesem Problem zu leben. Aber das bedeutet dann Leiden. Manchmal nimmt er uns das Problem. Das ziehen wir normalerweise vor, wenn nicht immer. Und das schenkt er auch, dadurch macht er uns Mut. Aber das ist nicht die Regel. Auch das andere ist nicht die Regel. Das sind alles Führungen und die wollen wir ihm zuerkennen, diese Führungen. So, jetzt wollen wir ohne längere Einleitung zu Jakobus 5 gehen. Als Überschrift könnten wir stellen, und ich glaube, das wird sehr bald klar, über das Ausharren der Gläubigen. Über das Ausharren der Gläubigen. Das Kapitel lässt sich, wie das in diesem Brief immer wieder der Fall war, wieder zerklaffen in zwei Teile. Es lässt sich aufteilen in zwei Abschnitte. In einem ersten Abschnitt gibt der Apostel uns Beweggründe, er motiviert uns. Er will uns in Bewegung bringen, und zwar in die richtige Richtung weisen. Beweggründe zum Ausharren. Was kann uns helfen, weiterzumachen? Übrigens, in Jesaja Kapitel 40, im letzten Vers, heißt es im Grundtext eigentlich, sie machen weiter und ermüden nicht. Normalerweise liest man dort, glaube ich, sie wandeln, ohne müde zu werden. Manchmal ist das nicht einmal so ein richtiges Gehen, das wir dann tun, sondern einfach ein Schlürfen oder, wie sagt man, so, Schlürfen? Schlurfen, danke. Manchmal machen wir einfach weiter, ja. Aber wie dem auch sei, wie es uns gegeben ist, wir wollen weitermachen. Es lohnt sich. Das will der Apostel uns sagen. Er gibt uns hier einige Beweggründe. Im zweiten Teil, ab Vers 12, erlässt er einiges an Anweisung und Unterweisung für solche, die es um das Ausharren wirklich zu tun ist. Also zuerst 1 bis 11, Beweggründe zum Ausharren. Einen ersten Beweggrund haben wir in den Versen 1 bis Anfang 7. Vers 7 ist ein Brückenvers, wie das so oft in der Einteilung der Bibel ist. Ein Vers zählt noch zum ersten Abschnitt, aber gleichzeitig ist er der Anfang des nächsten. Es gibt immer wieder solche Brückenverse, nicht immer, aber sehr oft. Wir haben ein solches Beispiel in Matthäus 25, wo, ich glaube, es ist Vers 13, darum wacht. Aber der nächste Abschnitt beginnt mit einem Denn, ist die Fortsetzung des Verses 13. Aber Vers 13 ist der Schluss des ersten Abschnittes, ein Brückenvers, bezieht sich auf beide Teile. Und so auch hier, in Vers 7 haben wir ein Also. Das heißt, Vers 7 wird gesagt im Blick auf die Verse 1 bis 6. Von daher gewinnen Vers 1 bis 6 Bedeutung. Und von daher haben wir die Thematik der Verse 1 bis 6. Aber Vers 7 ist gleichzeitig der Anfang des nächsten Abschnittes. Also 1 bis 7a, der erste Beweggrund, das Gericht über solche, die für sich selbst leben. Das muss gar nicht ein Leben in Lüsten sein oder in Sünde, in dem Sinne, wie wir es manchmal verstehen. Es ist nur Sünde, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Ja. Für sich selbst zu leben, ruft das Gericht herbei, sagt Jakobus. In den Versen 1 bis 3 wird dieses Gericht angekündigt. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Ihr nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Jetzt wollen wir nicht zu schnell denken, ja, das sind dann die unbekehrten Reichen, die irgendwie auch noch anzusprechen wären. Und am Schluss des Briefes möchte Jakobus noch ein evangelistisches Wort an diese richten. Wir sind immer noch in der Gemeinde. Und jetzt möchte ich ein Wort sagen, das vielleicht für einige Ohren etwas fremd ist. Ich weiß nicht, wie sie lehrmäßig festgelegt sind. Am besten ist, man legt sich nicht zu fest, sondern an einigen Stellen schon, aber erst nachdem man sich vergewissert hat, dass das wirklich das ist, was die Bibel sagt. Auf jeden Fall, egal wie wir uns festgelegt haben, sollte eines ganz am Anfang fester stehen als alles andere, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich immer wieder neu mich ansprechen lasse von dieser Schrift. Was dann folgt an Themen meines Glaubensbekenntnisses, darf immer wieder sofort revidiert werden, wenn ich in der Schrift etwas begegne, das mich dazu Anlass gibt. Von daher halte ich nicht allzu viel von Glaubensbekenntnissen. Aber inzwischen, nach etwa 2000 Jahren, hat sich nun einiges bei Gottes Kindern kristallisiert und da braucht es nicht viel lesen und auch nicht viel revidieren. Aber an einigen Stellen müssen wir immer wieder bereit sein, uns neu belehren zu lassen. Und wir sollten dieses, glaube ich, uns immer wieder sagen lassen, dass es nicht ausreicht, zu meinen, man hätte eine Bekehrung erlebt. Es beeindruckt mich, in welch starkem Maße evangelikale Christen, fundamentale Christen oder fundamentalistische, für mich ist das kein Spottwort, ich glaube, die meisten Leute außerhalb der Gemeinde, die dieses Wort gebrauchen, wissen gar nicht, was es bedeutet. Es ist für sie ein emotionaler Begriff. Fundamentalistisch heißt, dazu tendieren, auf einem Fundament zu bauen. Fundamental heißt auf ein Fundament bezogen. Ist nicht eine gewisse radikale Art. Die meisten Leute, die zu radikal sind, haben kein Fundament. Sie sind also nicht Fundis, sondern, was ist das andere? Realos, ja. Und sind auch nicht realistisch. Ja. Ihr nun, ihr Reichen, solche, die sich für gläubig halten, die wirklich meinen, sie hätten eine Bekehrung erlebt, und ich würde auch dem zustimmen, ja. Das heißt, wie ein Mensch wirklich aussieht innerlich, das weiß nur Gott. Wir sehen nur, was vor Augen ist, und wir wollen nicht richten in dem letzten Sinne. Deshalb der Aufruf von Gott durch diesen Propheten Jakobus in die Gemeinde hinein. Egal, ob ihr bekehrt seid oder nicht, egal, ob ihr meint, ihr seid bekehrt, beides, noch einmal. Egal, ob ihr meint, ihr seid bekehrt und ihr seid es nicht, oder egal, ob ihr bekehrt seid, ja, uns allen gilt dieses Wort. Sie müssen wissen, dass die meisten von uns, soweit ich beurteilen kann, besser leben als die meisten Könige der Geschichte. Wollen wir uns also alle selbst ansprechen lassen durch dieses Wort. Ein Reicher ist jemand in diesem Text. Es gibt Reiche und Reiche. Reich im rein objektiven Sinn ist jemand, der mehr denn genug hat zum Leben. Haben Sie mehr denn genug? Ja, der ist reich. Wer genug hat, der darf zufrieden sein. Wer weniger denn genug hat, der ist auf dem Weg zum Tode. Das ist Armut. Echte Armut ist ein Gang Richtung Tod. Das heißt, die meisten Leute, die sich für arm halten, sind eigentlich noch nicht arm. Im biblischen Sinne. Und die Bibel weiß, was Armut ist. Sie ist geschrieben in einer Zeit oder in Zeiten, wo es wirklich arme Menschen gab. Und die Eltern von Jesus waren arm. Aber der Herr hat sie durchgeholfen, ihnen durchgeholfen. Und Jesus wusste, was Armut bedeutete. Wie weiß ich das? Wegen des Opfers, das Josef und Maria brachten, als sie ihr Kind weihten. Es war das Opfer dessen, der am wenigsten hatte in Israel. Nun, weint und heult über euer Elend. Hier geht es um Reiche, die nicht rein äußerlich reich sind, sondern solche, die sowohl als äußerlich viel zu haben, nicht die richtige Einstellung haben, sich darauf verlassen und es hat sie weggezogen von ihrem Herrn. Ja? Das sind die Leute, die hier angesprochen werden. Wie weit sie jetzt weg vom Herrn ist, das ist sei dahingestellt. Einige von ihnen sind vielleicht nicht gläubig, andere sind vielleicht gläubig. Eure Reichtümer sind verfault. Das heißt, das Gericht wird hier vorweggenommen, es wird angekündigt. So wird oft im prophetischen Text gesprochen, als ob das, was kommt, schon da ist. Eure Reichtümer sind verfault, eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Ja. Genau wie der Verbrecher, der die Pistole an den Kopf hält und sagt, sie sind ein toter Mann. Ja. So hält Gott jetzt gleichsam die Pistole auf die Brust, an die Brust des Reichen und sagt, es ist geschehen. Ja. Aber er gibt ihm noch Zeit, wie Ninive, umzukehren. Das ist die Gnade. Eure Reichtümer sind verfault und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist vom Rost zerfressen. Und dann kommen einige sehr kluge Ausleger und sagen, Gold und Silber kann ja nicht verrosten. Wenn Gott es verrosten lässt, dann ja. Hier ist von dem Rost die Rede. Das Gold und Silber wird einmal zergehen, weil es normalerweise nicht verrostet. Deshalb ist das das Wertmaterial, ja, das man dann anlegt, was in sich selbst nicht verkehrt ist. Aber wenn man sich darauf verlässt, meldet Jesus die Vergänglichkeit an. Und ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein. Dasselbe Wort im Griechischen bedeutet auch vielleicht Säure oder Gift. Deshalb die andere Anwendung jetzt. Ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein und Gift wird, wie der Rost, euer Fleisch fressen wie Feuer. Das heißt, nicht nur was sie haben wird angetastet, sondern was sie sind. Schätze häuftet ihr an in letzten Tagen. Nicht in den letzten Tagen. In Tagen ohne Artikel, welche die letzte sind. Jakobus erinnert, überlegt einmal, ihr Leute. Ihr lebt in einer Zeit, die die letzte Zeit ist. Seit Jesus gekommen ist, ist es die letzte Zeit. Dies ist die letzte Stunde, sagt Johannes, an der Uhr Gottes der Weltgeschichte. Die letzte Zeit steht in Relation zur Schöpfung, nicht zum Kommen Jesu. Die Apostelin Jesu und Jesus selbst haben sich nie geirrt. Die wussten sehr wohl, was sie sagten und wie sie es formulierten. Es war ganz genau richtig. Diese ganze Lehre mit der Naherwartung und dass man sich getäuscht hat, ist eine Illusion und eine Irrlehre. Ich könnte das haufenweise belegen. Das Neue Testament ist voll von Andeutungen und Hinweisen darauf, dass grundsätzlich die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt oder Auffahrt und Wiederkommen eine längere Zeit ist. Sie sagt uns das klar und deutlich. Aber sie ist dennoch letzte Zeit in Bezug auf die Schöpfung. Das heißt, Jesus führt das Ende des Kosmos ein. Mit ihm am Kreuz, sagt Paulus, ist der Kosmos gerichtet worden. Grundsätzlich ist die Welt Geschichte für Gott. Fertig. Deshalb leben wir heute in unserer Einstellung zu dieser Welt anders als ein Jude. Und deshalb ist es, dass die Welt meint, wir wären pessimistisch, während wir nur realistisch sind. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand wie der Vogel, Straußvogel, sondern wir sind realistisch. Dennoch setzen wir Hoffnungszeichen. Ich hoffe, dass die Welt auch das hört. Aber wir leben im Bewusstsein, dass das Ende der Welt auf uns zukommt. Wir leben in dieser Zeit als in einer letzten. Und jetzt sagt Jakobus, jetzt tut ihr, als ob der Planet noch ewig so weiterkurbeln wird. In einer letzten Zeit, in einer Zeit, die letzte ist, da wollt ihr noch Schätze anhäufen. Als ob ihr ewiglich hier da sein würdet. Da passt etwas nicht, sagt ihr. Seid ihr blind? Gebraucht eure Schätze zum Herausrufen, wie Jakobus das sagt in der Apostelgeschichte 15, dass Menschen aus den Völkern noch herausgerufen werden, bevor Jesus kommt, und sie nicht mit diesem Planeten untergehen, sondern dann hinübergerettet werden zur neuen Welt. Der nächste Abschnitt, wir sind immer noch beim ersten Beweggrund, das Gericht. Er hat es jetzt angekündigt. In den Versen 4 bis 6 wird diese Ankündigung, dieses Gericht begründet. Merkt es, das heißt, er gibt Beispiele dafür, dass dieses Gericht in ihrem Leben wirklich begründet ist. Gott hat ein Recht, sie vor dem Gericht zu warnen. Der Lohn eurer Arbeiter, die eure Äcker ernteten, der von euch entzogen worden ist, schreit, und die Hilferufe der Erntenden sind in die Ohren des Herrn der Heere eingegangen. Ich glaube, es war, als ich den ersten Timotheusbrief auslegte, dass ich einmal vielleicht in Verbindung mit Kapitel 6, von einem gerechten Lohn sprach. Da kam der Leiter einer Firma, ein gläubiger Mann, hinterher zu mir und ich glaube, er stellte die Frage, was ist ein gerechter Lohn? Dann wusste ich, ich hatte zu viel gesagt. Das ist mir einige Male geschehen. Das ist dann gute Medizin. Man merkt, man hat nicht ganz alles gesagt, was in diesem Zusammenhang hätte gesagt werden sollen. In einem gewissen Sinne gibt es nicht den gerechten Lohn. Jesus sagt, unser Geld, unser finanzielles Verkehrsmittel ist immer behaftet vom Ungerechten. Das Geld, das Sie in der Tasche haben oder auf der Bank, ist von Ungerechtigkeit behaftet. Nur wenn das Geld, das in anderen Händen ungerechterweise behandelt wurde, wenn das in Ihre Hände kommt, sorgen Sie dafür, dass es in Ihren Händen gerechterweise und für das Reich Gottes gebraucht wird. Das ist, was Jesus lehrt. Der gerechte Lohn oder der Lohn wird relativ sein, von Land zu Land, von Zeit zu Zeit. Und da muss jeder, der einen Lohn austeilt, sich fragen, was wäre hier angebracht? Das ist nicht immer leicht zu entscheiden. Aber wenn er das vor dem Herrn tut, wird der Herr dafür sorgen, dass er vor ihm angenehm ist und er wird dann auch für den Arbeiter sorgen. Und wenn er dann erfährt, es hätte anders sein sollen, nun dann kann er das auch dem Herrn anvertrauen. Aber wenn wir vor dem Herrn handeln, können wir es uns leisten, auch einmal Fehler zu machen, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir müssen nicht immer ganz genau wissen, dass es das Richtige ist. Wir müssen das Richtige tun wollen, und zwar von ganzem Herzen. Und sobald wir erfahren, dass es falsch war, wollen wir dazu stehen. Ja? Aber wenn wir vor dem Herrn handeln, wollen wir uns nicht vom Feind unnötigerweise ein schlechtes Gewissen aufbürden lassen. Wir machen Pläne, wir handeln, und wenn ich hinterher feststelle, es war verkehrt, dann brauche ich nicht, das ist kein Weltenddesaster. Ja? Der Herr hat alle meine Sünden getragen, hat mich getragen. Er wusste das im Voraus. Ich kann ihm das anvertrauen. Wenn ich etwas richtig zu stellen ist, kann ich das machen. Wenn nicht, dann überlasse ich es ihm. Wir dürfen wirklich entlastet mit unserem Herrn gehen. Das ist wunderbar. Stellen Sie sich vor, das kann ein ungläubiger Geschäftsmann nicht oder auch nicht ein ungläubiger Arbeiter. Nun, die Verse sind sehr deutlich. Der letzte Ausdruck, Herr der Heere, Yahweh Shevaot aus dem Alten Testament, Herr Zebaot. Das heißt, es stehen Gott unendliche Mittel zur Verfügung, ob das Engel sind oder andere Heere, sich zu rächen an dem, der falsch handelt, der sich gegen ihn stellt in dieser Handlungsweise. Ihr pflegtet den feinen Geschmack auf der Erde. Liest sich das so bei Ihnen? Das ist ziemlich wörtlich übersetzt. Es ist nicht verkehrt, einen feinen Geschmack zu haben. Aber es ist verkehrt, sich darauf zu konzentrieren. Die sind relative. Das heißt, in Relation zum Herrn. Der Herr steht hier im Blickfeld. Was ist mir wichtig? Das ist immer wieder die Frage, die Jakobus uns stellen möchte. Was halte ich mir vor Augen? Was sehe ich? Was füllt mein Blickfeld? Ja? Und bei vielen Leuten ist ganz offensichtlich der feine Geschmack und der meldet sich dann bald in Form von Murren. Ja. Ihr pflegtet den feinen Geschmack auf der Erde, als ob diese Erde eure Welt sei. Jakobus sagt, nein, Paulus, was tut ihr, als ob ihr in dieser Welt lebt? Ihr lebt ja nicht. Diese Welt ist nicht euer Haus, euer Zuhause. Und eure Lebensweise war verschwenderisch. War Jakobus ökologisch idealistisch? Bei vielen Ökologen ist die Welt ihr Gott. Wir handeln mit der Schöpfung im Blick auf den Schöpfer, im Blick darauf, dass wir mit Adam und Eva und als ihre Nachkommen in Verantwortung gesetzt sind für diese Welt. Wir sollen den Garten dieser Erde hüten und pflegen. Und diese Aufgabe ist nicht zurückgenommen worden. Adam konnte, wie nennt man das, wenn jemand anfängt, der Lehrling, ja. Adam war Lehrling im Garten Eden. Was er dort lernte, hätte er fortsetzen müssen in der Welt außerhalb des Gartens. Dort hat er seine Lehrlingszeit gehabt. Die Aufgabe, den Garten Gottes zu pflegen und zu hegen, ist uns geblieben. Paulus sagt in 1. Korinther 7, behandelt die Welt als solche, die sie abgeben müssen. Hast du eine Frau, lebe grundsätzlich, als hättest du keine. Das heißt, sei bereit, sie jeden Augenblick abzugeben. Sie ist dir nur geliehen. Als Spurgeon starb, waren zugegen seine Frau und noch zwei Brüder. Sie knieten sich am Bett nieder und die zwei Männer konnten nicht beten. Und da fing die Frau an zu beten. Herr, du hast ihn gegeben für eine Zeit lang und du hast ihn genommen. Da war ein Blick, der auf den Herrn gerichtet war, und das war nicht etwas, das nur in diesem Moment entstand. Warum konnte sie als Frau und als Ehegattin als Erste beten? Weil sie an der Hand ihres Mannes schon längst gelernt hatte, den Herrn an erste Stelle zu stellen. Und in diesem Augenblick des tiefen Schmerzes war der Weg zum Herrn nicht verbarrikadiert. Er war offen. Und sie hatte schon längst ihren Mann aufgegeben und hat das jetzt ausgesprochen. Wir gehen um mit dieser Welt als mit einer, die nicht uns gehört. Aber auf der anderen Seite ist sie uns anvertraut. Und wir dürfen nicht einfach so tun, als ob da in den Quellen immer Wasser rausfließen würde und wir könnten es verschwenderisch gebrauchen. Oder als ob die Bäume immer wieder aus dem Boden wachsen würden. Wir müssen sie so gebrauchen, dass wir eines Tages vor dem Herrn stehen können und sagen, ich habe in rechter, verantwortungsvoller Weise bin ich mit deinem Gut umgegangen. Der Christ ist deshalb sparsam, nicht weil er mehr gewinnen will, sondern weil er mit des Herrn gut umgeht, deshalb. Und er wirft seine Bücher nicht in die Ecke. Bibeln und Bücher sollten nicht geworfen werden, es sei denn, es wirklich notwendig ist. Mit irdischen Dingen sollte man so umgehen, dass sie so lange wie möglich vorhalten. Das ist sehr praktisch. Wie blättern Sie Ihre Bücher? Ja? Die kosten Geld. Wir leisten es uns, weil wir so viel haben. Aber es gibt Menschen, die gehen sehr, sehr behutsam um mit solchen Materialien, die für sie ein außergewöhnlicher Schatz sind. Aber behandeln wir die ganze Schöpfung. Manchmal muss es schnell gehen. Das ist eine Frage von Prioritäten. Manchmal ist die Zeit die Priorität. Und dann muss etwas unter der Hand etwas zerrieben werden. Oder bekommt oder wird verschlissen. Das geschieht. Wir müssen wissen, wie umzugehen. Manchmal muss ich schnell fahren, dann gehen die Reifen schneller dran. Ja? Manchmal kann ich es mir leisten, langsamer zu fahren. Ihr pflegte den feinen Geschmack auf der Erde und eure Lebensweise war verschwenderisch. Ihr nährtet eure Herzen wie am Schlachttage. Ist das deutlich? Das Schwein oder der Bulle weiß nicht, weshalb er so schön frisst. Und Jakobus sagt in sehr deutlicher Weise, ihr lebt ja, als ob ihr Mastvieh werdet. Ihr genießt das jetzt, aber wozu? Ja. Es ist nicht verkehrt, gut zu essen und es als Geschenk aus der Hand des Herrn zu nehmen. Aber noch einmal, was steht mir vor Augen? Denke ich an den Herrn, wenn ich eine Schokolade genieße? Und so weiter. Mir fällt immer wieder auf, dass Jesus während des Abendmahls oder während des Passamahls mehrere Male gebetet hat. Das Passamahl war nicht eine große Mahlzeit. Es war schnell vorbei. Und dann denke ich mir, dann lohnt es sich, jedes Mal zu danken, egal wie klein der Bissen ist, den ich zwischendurch nehme. Es lohnt sich, alles vor dem Herrn zu tun. Ihr nährtet eure Herzen wie am Schlachttage, ihr verurteiltet, ihr tötetet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Dies bezieht sich wahrscheinlich nicht auf Jesus Christus. Dies sind Gläubige, das heißt, sie zählen zu den Gläubigen. Noch einmal, wir wissen nicht, wo sie innerlich stehen. Aber so gehen sie um mit armen Arbeitern oder sonstigen Mitchristen oder anderen Menschen, die nicht so viel haben wie sie. Und wenn es sich um gerechte Handlung Christen, dann widerstehen sie diesen in ihren falschen Handlungen nicht. Das hat mich heute Morgen getroffen, als ich es noch einmal las. Dann ging mir auf, es ist nicht die Aufgabe des Christen, soziale Ungerechtigkeit auf jeden Fall aus der Welt zu schaffen. Es ist nicht unsere Aufgabe, jedes Mal dem Ungerechten zu widerstehen. Wir haben die Aufgabe, mit Paulus ins Gewissen zu reden und Beispiele zu geben, abzugeben. Und dann überlassen wir es dem Herrn, was daraus wird. Wir tun unser Bestes, Zeichen zu setzen in der Gesellschaft. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Gesellschaft umzukrempeln, schon gar nicht Revolutionen auszulösen. Und ich kann mich gar nicht identifizieren mit der Revolution, die in dieser Welt vielleicht noch als die edelste dargestellt wird, die amerikanische vom 18. Jahrhundert, die immer wieder so gepriesen wird. Ja. Es ist nicht richtig, es ist nicht biblisch, Römer 13, sich gegen eine Regierung auszulehnen. Seid also langmütig, Brüder, weil das Gericht da ist für den, der ungerecht handelt. Und wer dann als Gerechter, als echter Christ dann in die Ewigkeit geht, zum Herrn, der soll dann 1. Korinther 3 lesen, wo es steht, dass uns alles genommen werden kann. Wir gehen vielleicht nackt in die Ewigkeit, wie durchs Feuer, aber alles, was wir meinten, getan zu haben für den Herrn, wird dann wie Stroh oder Stoppe verbrennen. Das heißt, wir sollten den Blick nach vorn halten und den Blick auf die Ewigkeit leben. An dieser Stelle, in den ersten 6 Versen, wurde vom Gericht gesprochen. In den nächsten Versen lenkt Jakobus den Blick auf die Person, die dieses Gericht einführen wird. Es geht jetzt konkreter um die Wiederkunft des Herrn, die ja für den Gläubigen, den normalen Gläubigen, etwas anderes bedeutet als nur Gericht. Ein zweiter Beweggrund also zur Geduld, die Wiederkunft Jesu Christi in den Versen 7 bis 9. Dieser Beweggrund durchzieht 3 Aufforderungen. Die erste Aufforderung haben wir in Vers 7 und sie ist begleitet von einem Beispiel. Seid also langmütig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Es kann also lange dauern. Seht, und jetzt kommt das Beispiel, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Langmut auf sie, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Und wenn ein Mensch in diesem Rahmen schon versteht oder weiß, geduldig zu sein, wie viel mehr sollten wir geduldig sein, die wir geistliche Kräfte des Herrn kennen und die bessere Aussicht haben, die Wiederkunft des Herrn, wo wir dann reichlich beschenkt werden. Ein Ausdruck, ein Doppelausdruck bedarf der Erklärung hier: Früh- und Spätregen. Oder mit einer anderen Bezeichnung: der erste Regen und der zweite Regen. Dieser Ausdruck wird oft missverstanden, glaube ich. Hier bezieht er sich nicht auf die Wiederkunft des Herrn. Früh- und Spätregen ist einfach ein Begriff, der sich auf den Ackerbau bezieht, auf die Umwelt des Ackerbaus. Der Bauer wartet auf den Frühregen und den Spätregen, und so sollten wir auf den Herrn warten. Wir sollten hier nicht zu bald oder zu schnell allegorisch denken. Aber was heißt Früh- und Spätregen überhaupt in der Bibel? Es könnte sich auf zwei Regen beziehen, das wäre nicht unmöglich. Aber Kenner des Klimas in jener Zeit, in diesem Raum, im Raum Israels, sagen uns, dass dieser Ausdruck erster und zweiter Regen sich eher bezieht auf Anfang und Ende. Das sei eine hebräische Redeweise. Ein Vergleich oder ein Beispiel haben wir in 2. Mose 12, wo Anweisungen sind für das Halten für das Opfern des Passahlammes und das Anstreichen des Blutes und so weiter. Und da heißt es, das Lamm soll geschlachtet werden zur Zeit des zweiten Abends, so im Grundtext. Das heißt, dort, wo die Neige der Sonne ihren Abschluss nimmt. Der erste Abend ist der Beginn der Sonnenneige, wenn er am Zenit steht. Nach 12 Uhr beginnt die Sonne sich zu neigen. Das ist der erste Abend oder der Beginn des Abends. Wir sagen Beginn. Aber der Israelit, der Hebräer, sagt offenbar der erste. Und wenn die Sonne dann sich dem Horizont zuneigt, dann haben wir, je später es ist, den zweiten Abend. Das ist relativ, also gegen Ende, in der zweiten Hälfte des Nachmittags, also gegen Abend, soll dieses Passahlamm geschlachtet werden. Die Regenzeit dauert eine längere Zeit. Sie hat einen Beginn und ein Ende und geht durch den ganzen Winter. Eigentlich im Grunde, es kann mal aufhören, aber es gibt eine Regenzeit. Und diese Regenzeit fängt an und hört auf. Wenn wir es übertragen wollen, dann sagen wir uns, der Herr kommt und er wird die Frucht schenken und alles, was dazu nötig ist, damit die Frucht gedeihen kann. Aber er wird dann zu gegebener Zeit eintreffen. Und dann wollen wir bereit sein. Wir wollen geduldig sein und seine Ankunft abwarten. Mit Vers 8 haben wir die zweite Aufforderung, die sich auch beruft auf die Wiederkunft des Herrn. Sie wird hier wieder erwähnt. In Vers 7 wird sie erwähnt und in Vers 8 wird sie erwähnt. In Vers 8 wird eigentlich dieselbe Aufforderung hier wiederholt, aber doch noch ergänzt. Seid auch ihr langmütig wie der Bauer und festigt eure Herzen. Das ist der Zusatz. Macht euch fest. Das heißt, klammert euch fest an den Herrn und werdet immer fester in eurer Liebe zu ihm. So wie eine Eheliebe gefestigt wird. Weil die Ankunft des Herrn sich genähert hat. Sie kommt immer näher. Wir wissen nicht, wann sie eintrifft, aber sie kommt immer näher. Und weil sie schon begonnen hat, sich zu nähern, das heißt, diese Bewegung hat begonnen. Deshalb sollen wir uns immer fester an den Herrn klammern. In unseren Herzen, das heißt im inneren Menschen, dort fest sein. Denn wenn der Herr, der in mir wohnt, wenn ich fest bin in dieser Liebe zu ihm, dann wird es keine Überraschung sein, wenn ich ihm dann begegne. Wie Johannes sagt in 1. Johannes 2, dann brauche ich nicht mit niedergeschlagenem Blick ihm zu begegnen, sondern mit Freimütigkeit. Das heißt, mit Bereitschaft, sofort zu sprechen. Ja. Die Zunge bleibt mir nicht in der Kehle stecken. Die dritte Aufforderung haben wir in Vers 9. Sie bezieht sich wieder auf die Ankunft des Herrn, nur jetzt in Form eines Hinweises auf den Herrn als Richter. Und hier sehen wir die Verwobenheit dieses Abschnittes mit dem vorhergehenden. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Wir reden vielleicht nicht gegeneinander, wie es wohl in Kapitel 4 hieß, aber wir haben so viel Sieg, dass wir nicht sprechen, aber wir tun dann so, ja. Ach, ja. Vielleicht fügen wir noch das Wort wieder zu. Ja. Ach, wieder. Ja. Und wir sind eigentlich im Grunde ungeduldig, nicht wahr? Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Wollen wir lernen, voll anzunehmen? Und das ist natürlich die beste psychologische Therapie für den anderen, ja, wenn er aufgefangen wird in eine Gemeinschaft. Denken Sie an 2. Korinther 2, glaube ich, ist es. Ja, 2. Korinther 2, wo Paulus sagt, zeigt ihm Liebe, dem, der Buße tat. Wahrscheinlich der mit der Frau seines Vaters, nicht seine eigene Mutter wahrscheinlich, sondern mit einer weiteren Frau seines Vaters, vielleicht seine Stiefmutter, gelebt hat, sie geheiratet hat. Vielleicht war der Vater gestorben. Aber so oder so war es nicht angebracht. Und jetzt tut er Buße. Wenn er Buße getan hat, und das hat er, dann sind ihm die Sünden vergeben. Aber er ist offensichtlich so zerknirscht, was immer es nun gewesen ist, er ist so zerknirscht, dass er von alleine nicht hochkommt. Der Trost, den Paulus erlebt, den kennt er noch nicht. Den Trost, von dem Paulus in Kapitel 1 spricht. Ich werde jedes Mal getröstet, wenn ich niedergeschlagen bin. Er weiß, derselbe Herr, der mich schlug, der wird auch meine Wunden heilen. Aber nicht jeder Christ ist dazu fähig, diesen Trost anzunehmen, sich selbst zu ermutigen. Er ist noch nicht so stark. Und dann sagt Paulus, zeigt ihm Liebe. Zeigt ihm Liebe, damit er nicht untergeht. Er geht nicht verloren. Er hat Sündenvergebung. Er könnte aber psychisch untergehen. Die Gemeinde soll eine Heilanstalt sein, eine therapeutische Gemeinschaft. Und wenn wir einander in Liebe annehmen und nicht gegeneinander seufzen, sondern dort, wo wir schwach sind, da einander annehmen, dann kann sehr viel geschehen, das sonst von der Welt erwartet wird. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht, der Richter steht vor der Tür. Kommen wir nicht zu schnell anhand von 2. Korinther 5 mit dem Begriff Preisrichterstuhl. Auch der Preisrichterstuhl war ein Richtstuhl. Das war ein Gericht. Und Jakobus sagte uns ganz deutlich, wir werden gerichtet werden. Er hat das schon gesagt. Und jetzt spricht er von dem Richter. Wenn wir diesen Richter als unseren Retter kennengelernt haben, dann gehen wir nicht verloren. Aber wir werden dennoch gerichtet werden. Und wir werden vielleicht alles verlieren. Vielleicht nicht. Aber wir sollen uns jetzt darauf einstellen, damit die rechte Ernte uns gut geschrieben wird, beziehungsweise geschenkt wird, wenn er kommt. Er steht vor der Tür, auch räumlich, nicht nur zeitlich. Er ist immer da. Nicht nur als Warnender, sondern als Helfender. Er will mir jetzt helfen als Retter, damit ich ihn dann nicht in der starken Qualität eines Richters erleben muss. Wir kommen zum nächsten Teil. Wir haben hier den dritten Beweggrund zur Geduld. Wir haben 2 besprochen, 1-6 oder Anfang 7 und die Verse 7-9, wo wir die Ankunft des Herrn, die Wiederkunft des Herrn als Beweggrund hatten. Jetzt kommt der dritte Beweggrund. in Form von einigen biblischen Beispielen. Die sollen uns animieren. Die sollen uns dazu anhalten, geduldig zu sein. Denn wenn wir diese Leitbilder haben, ist das für uns eine Hilfe. Warum? Weil wir Gemeinschaftsmenschen sind. Psychologisch tendieren wir dazu, es so zu machen, wie andere es gemacht haben. Und von daher, weil Gott uns so geschaffen hat, haben Leitbilder ihren Wert. Ob sie nun immer noch im Leben sind oder in die Biografie eingegangen sind, wie in diesem Fall. Wir dürfen also solche uns vor Augen halten und dann versuchen, ihrem Beispiel zu folgen. Natürlich ist der Herr Jesus unser bestes Beispiel, aber nicht nur der Herr Jesus, der Hebräerschreiber gebraucht 10 Kapitel, um uns Jesus vor Augen zu halten. Aber nachdem er das getan hat, kann er auch in einem Kapitel eine ganze Reihe von anderen Beispielen anführen. Wozu? Um uns zu bewegen, treu zu bleiben im Glauben und zu bewähren. Jakobus nennt uns hier 3 Beispiele. Das erste Beispiel haben wir in Vers 10. Zu einem Beispiel des Erleidens von Bösem und der Langmut, Brüder, nehmt die Propheten, die im Namen des Herrn redeten. Ihr seid mutig gewesen und ihr habt gesprochen für euren Herrn Jesus wie Zeugen. Und dafür musstet ihr leiden, weil ihr euren Mund auftatet. Aber denkt daran, Propheten haben noch viel weiter den Mund aufgemacht. Und die waren noch viel kühner und hatten noch viel schwere Aufgaben. Und sie haben noch viel mehr gelitten. Also seid bereit, ihrem Beispiel zu folgen. Sie hielten stand. In dem Bösen, das sie erleiden mussten, waren sie langmütig. Das heißt geduldig. Sie blieben beim Herrn, sie blieben ihm treu. Vers 11a oder Anfang bezieht sich auf diese Propheten, aber nicht nur auf sie, sondern auf alle, die man hier nennen könnte, die ausharrten. Seht, wir sagen, er appelliert an das, was sie selbst wissen. Wir sagen, Glückseligkeit ist das Los derer, die ausharren. Also wollen wir ausharren, ja? Wenn wir andere glücklich preisen und sagen, ach, das ist ja wunderbar, dass er ausgeharrt hat, gut, dann wollen wir ihrem Beispiel folgen, ja? Er nimmt uns beim Wort gleichsam. Wollen wir konsequent sein? Nicht nur die Bibel lesen und sagen, ach, ist das schön. Oder eine Geschichte lesen von Henry Martin von Persien oder irgendeinem anderen und sagen, ach, was hat er durchgemacht, aber er blieb treu, war eine leuchtende Fackel für Jesus. Oder in jüngerer Zeit Hugh A. Alexander. Ja, wollen wir ihm nachfolgen? Genieren Sie sich nicht des Hugh Alexanders. Folgen Sie seinem Beispiel. Es gilt heute noch zu kämpfen, genauso wie damals. Der Kampf ist nicht mehr leichter geworden. Ich merke, ich habe es heute etwas schwerer. Also, folgen wir solcher Beispiel. Vers 11 Mitte. Von der Ausdauer Hiobs hörtet ihr, und das Ende des Herrn saht ihr. Das ist wahrscheinlich nicht ein viertes Beispiel, der Tod unseres Herrn. Die Formulierung hier wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich etwas fremd. Es bezieht sich wahrscheinlich immer noch auf Hiob. Das heißt, wie der Herr mit ihm am Ende seines Lebens oder am Ende dieser Prüfung verfuhr. Ja, das war das Ende, das der Herr ihm schenkte. Ihr wisst also, wie der Herr ihm ein Ende gab oder ein Ende der Prüfung ein Ende machte. Von der Ausdauer Hiobs hörtet ihr in aller Schwachheit. Wir wissen um sein Klagen, aber der Herr hat ihn durchgetragen. Und das Ende des Herrn, wie es dann aussah am Ende, das habt ihr gesehen, als ihr die Bibel lasst. Ja, das sieht man, das hat man vor Augen, das ist gegenwärtig. Dass der Herr sehr mitleidig ist und ein Erbarmer, sogar mit den Freunden, die ihm so viel angetan haben, in ihrer Freundschaft, in Anführungsstrichen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den Versen 12 bis 20, in dem wir Anweisung und Unterweisung haben für solche, die es also um das Ausharren wirklich zu tun ist. Wir haben hier verschiedene Texte. Es scheint gewissermaßen ein Konglomerat zu sein. Aber es ist schon eine Linie durch diese Verse hindurch. Nämlich geht es um solche, die wirklich ausharren wollen, nur ist jetzt im Blickfeld oder vor Augen das Unbeständige in unserem Leben, die Wallungen unseres Gemüts und unsere Veränderlichkeit. Und der Jakobus hilft uns in dieser Schwierigkeit. Jeder von uns hat sein Temperament. Der eine ist geduldiger von Natur. Der andere ist nicht so geduldig. Aber jeder von uns neigt mal dazu, seine Meinung zu ändern. Und jeder von uns wird mal überstrapaziert. Und so gibt es diesen Wechsel im Leben, diese verschiedenen Situationen aus verschiedenen Gründen. Und Jakobus wird jetzt zum Schluss des Briefes sehr, sehr praktisch und hilft uns in diesen Verschiedenheiten, diesen Schattierungen, wenn wir jetzt das Bild der Sonnenuhr vom Kapitel 1 wieder gebrauchen wollen. Dieses macht das Ausharren schwer, aber er will uns helfen. Er gibt uns hier Hilfen für das Ausharren. Zuerst Vers 12, ein Wort über das Schwören. Es ist nicht immer leicht, sein Wort zu halten. Und es ist auch nicht immer leicht, einen anderen zu überführen davon, dass man es gut meint. Also in der Begegnung mit dem anderen, im Umgang mit dem anderen, wenn es jetzt gilt, sich darauf verlassen, auf die Ehre und das Wort des anderen, wie sollen wir uns da verhalten? Die Sache mit dem Schwören ist nicht einfach. Es ist nicht leicht zu wissen, was Jesus in Matthäus 5 wirklich meinte. Und es ist auch nicht wirklich leicht zu wissen, was Jakobus hier meint. Wenn wir die Worte nur in Kapitel 5 von Matthäus nehmen und dieses Wort, dann ist es einfach. Aber wenn wir dann das Verhalten von Jesus vor Kaiphas noch hinzunehmen oder einige Aussprüche des Paulus, wo das einfache Ja oder Nein noch verstärkt wurde, dann kommen wir ein bisschen ins Wanken. Was war da eigentlich gemeint? Ich persönlich neige vielleicht dazu, zu meinen, das eigentliche Schwören, das Leisten eines Eides, ist uns nicht gestattet. Aber nicht die Verstärkung oder die Vergewisserung, wir meinen es wirklich ernst. Das ist also eine relative Angelegenheit. Auf jeden Fall sollten wir nie, ob wir geschworen haben oder nicht geschworen haben, unser Wort brechen. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die uns Jesus und Jakobus auf jeden Fall weitergeben wollen, wie immer auch die Formulierung zu verstehen wäre. Vor allem aber, Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei einem anderen Eid. Alles ist vergänglich. Lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Urteil kommt. Aber jetzt haben wir 2. Korinther 1 und einige Stellen später. Paulus hat aus einem Ja ein Nein gemacht. Und das hat man ihm übel genommen. Und er ist sehr, sehr geduldig mit den Korinthern. Aber er erklärt es ihnen dann. Er sagt Folgendes. Anbetracht dessen, dass wir Botschafter sind von Jesus Christus, der das Zeichen der Treue Gottes ist, der verheißen hatte, einen Messias zu senden, und er sandte ihn. Wir verkünden, dass Gott Verheißungen gibt, und er hält sie ein. Sosthenes, Timotheus, ich, das ist unsere Botschaft. In Anbetracht dessen können wir es uns nicht leisten, anders zu sein als Gott. Wir müssen in unserem Verhalten auch so sein wie Gott. Wenn wir versprechen, müssen wir unser Wort halten. Aber worauf kommt es an? Worauf kommt es Gott bei Ninive an? Hat Gott seine Meinung geändert? Ja und nein. Hängt davon ab, woran Sie denken. Gott war konstant in seiner Heiligkeit und Liebe. Und darum geht es. Als Ninive seine Meinung änderte, dann adaptierte sich Gott in seiner Handlungsweise, blieb aber konstant, denn das ist, was er wollte. Sonst hätte er keine 40 Tage in Ninive überlassen müssen. Dann hätte er sofort eingreifen können. Aber gerade die Tatsache, dass Jona verkündet, 40 Tage lässt den König aufhorchen. Da liegt eine größere Botschaft als das, was Jona hier sagt. Ja. Das greift er auf. Und Paulus sagt zu den Korinthern, und er wartet einiges. Er sagt es nicht sofort. Er rechtfertigt sich, er erklärt sein Handeln. Aber später sagt er, es war, weil ich nicht zu hart mit euch verfahren wollte. Und dann hält er wieder inne. Mit anderen Worten, ihr Korinther wart der Grund dafür, nicht ich. Ich bin nicht wankelmütig, ich bin nicht fleischlich. Meine Launen diktieren nicht meine Entscheidungen, mein Ja oder Nein. Ich bin konsequent wie Gott. Ich halte zu meiner Botschaft und meine Botschaft prägt meinen Charakter. Aber weil ich euer Bestes suchte, wie Gott es sucht, deshalb habe ich meinen Plan geändert und kam nicht wie angekündigt zu euch. Das ist hart, aber zu gleicher Zeit weich, barmherzig. Auch das wollen wir berücksichtigen. Es ist nicht verkehrt, seine Pläne zu ändern, wenn der Träger unsere eigentlichen Absichten es fordern, der eigentliche Dienst es verlangt. Also nicht zu einseitig. Wir spielen nicht mit der Wahrheit. Wir sind konsequent. Nur wollen wir etwas ausgerundeter denken, die Perspektive etwas weiter erziehen. Vers 13 hat er ein Wort für solche, die Übles erleiden müssen. Es geht um solche, die Böses erleiden müssen. Erleidet jemand unter euch Übles, er bete. Wenn ihr Text nur Leiden hat, das ist nicht genug. Es geht hier darum, dass man etwas Bestimmtes erleidet. Ungerechterweise, ja. Er muss Übles erdulden. Dann soll er beten. Das heißt, er soll das zum Herrn bringen. Philipper 4, mit Dank, mit Flehen, nicht einfach so apathisch, von ganzem Herzen es dem Herrn hinbringen, ihm erzählen. Die Erzählform des Gebetes wird nicht zur Genüge besprochen, wenn man das Thema Gebet bespricht. Ist mir aufgegangen. Wir nennen dann 4 oder 5 Arten von Gebet und dann ist mir aufgegangen. Es gibt noch die Formulierung, die wir in den Psalmen haben. Das einfach erzählen. Vieles in den Psalmen ist einfach erzählen. Ja. Wir dürfen es im Gebet dem Herrn erzählen, so wie uns zumute ist. Beten, 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 im Leiden, angesichts der Ungerechtigkeit. Nächstens, in Vers 13 haben wir ein drittes Wort, ein Wort für solche, die in gehobener Stimmung sind. Ist jemand in heiterer Stimmung, er singe Psalmen, Loblieder, die soll zum Ausdruck gebracht werden. Paulus sagt nicht mit billigen Witzen, zweideutigen, wo man als Christ fromme Worte führt, aber er hat dann auch noch, er kann dann auch noch solche Geschichten erzählen, wie ein Nicht- oder wie ein Ungläubiger. So die Pointe ist dann eine schattenhafte. Nicht so, sagt Paulus. Wenn wir Freude haben, wollen wir Dank sagen, wollen wir dem Herrn danken und loben. Und wie immer auch, nicht, dass wir nicht Humor haben dürfen, im Zeichen unserer Gelöstheit, dass wir Vergebung der Sünden haben. Aber es kann unsere heitere Stimmung ausarten, wenn sie nicht kanalisiert ist, wenn der Herr wieder nicht vor Augen ist. Sie sehen immer wieder, dem Jakobus ist der Herr wichtig. Er muss vor Augen stehen. Ja. Vers 14. Vers 14 ist sehr verschieden, 14 bis 16, besprochen worden. Bruder Kohli hat sich die Mühe gemacht, einen Abschnitt aus dem Kommentar, Bibelkenntniskommentar zu schicken. Und da wird dieser ganze Text als nur geistlich besprochen. Es handelt sich um geistliche Krankheit, um geistliches Leiden und so weiter, um geistliche Rettung. Ich kann verstehen, dass das von der Sprache her möglich ist. Und ich kann auch die Motivation erkennen. Ich kenne die Theologie von Dallas. Und schließlich will man seiner Theologie konsequent sein, mit seiner Theologie konsequent sein. Aber Die Art und Weise, wie Jakobus hier über diese Lage spricht, scheint mir, macht es notwendig, an das Leiden des Körpers zu denken. Das macht die Auslegung nicht einfacher. Aber ich glaube, wir müssen es auch nicht zu kompliziert machen. Ich will nur einige Worte hierüber sagen und gleich zum Schluss kommen. Vers 14, haben wir ein Wort für solche, die in einem Krankheitsfall sich befinden. Ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie sollen, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben, was vorkommen darf, es muss nicht, aber die Formulierung lässt eher erkennen, dass das Usus ist, ja? Vielleicht damals, aber es ist nicht verkehrt, auch heute einfach so zu handeln. Auch damals war Öl nicht nur ein Medikament, sondern auch ein Zeichen. Und mir scheint, wir dürfen es in zweierlei Hinsicht praktizieren, etwas Öl auf den Kopf gießen, als Zeichen, dass wir auch die irdische Hilfe beanspruchen dürfen, die der Herr in die Natur gelegt hat, die der Arzt dann zu Hilfe zieht. Das heißt, wir dürfen den natürlichen Weg der Schöpfungsordnung gehen, das Öl als Zeichen der Medizin. Zweitens, das Öl ist ein Hinweis darauf, dass der Herr der Schöpfung, auch wo die Schöpfung versagt, helfen kann. Ja. Und so darf dieses Handeln ein Hinweis darauf sein, dass der Herr auch übernatürliche Kräfte auslösen kann. Er kann intervenieren im Verlauf des Körpers. Und das Gebet des Glaubens wird dem Schwerkranken helfen. Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet auf der Grundlage des Glaubens. Noch einmal möchte ich sagen, Sie können nur glauben, was Sie wissen. Und wenn Sie nicht wissen, dass Heilung versprochen ist, dann können Sie nicht beten im Glauben, dass der Herr heilen wird. Die Bibel verspricht nirgends körperliche Heilung für Christen oder für irgendjemanden. Dass Gott am Kreuz in Christus unsere Krankheiten, die körperlichen, getragen hat, ist klar. Aber er hat es vorgezogen, in dieser Zeit mit Gewissheit die geistlichen Werte von Golgatha auszuhändigen. Und dieser Segnungen und Heilungen, der geistlichen Heilungen, dürfen wir uns für gewiss sein. Und wir dürfen im Glauben beten, Herr, vergib mir meine Schuld. Herr, rette mich. Wie immer auch, wenn wir geistliche Segnungen erwarten. Oder Herr, sei du meine Kraft. Auf geistlicher Ebene sind uns alle Segnungen des Himmels versprochen worden. Und wir dürfen sie im Glauben auf dieses Wort, an dieses Wort, wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Und wir dürfen wissen, sie werden uns zuteil werden. Aber was das Irdische betrifft, da hat es Gott gefallen, zu warten, bis Jesus wiederkommt, bis der irdische Teil oder die irdische Seite der Schöpfung das Heil erfährt. Was nicht heißt, dass Gott, genau wie im Alten Testament, Zeichen setzen kann, dass er intervenieren kann. Aber auch wenn er das getan hat, wird es nicht das Letzte sein. Gesetzt den Fall, sie werden durch ein Wunder geheilt. Das Ergebnis, ihr geheilter Körper jetzt, ist nicht das, was Jesus tun wird mit unserem Leib, wenn er wiederkommt. Sie werden wieder sterben. Ja. Wir sind wieder anfällig für Krankheit, ja. Wir sind nicht gefeit. Das heißt, die Zusammensetzung unseres Körpers im Zeichen des Zerfalls, des Gesetzes der Entropie, ist immer noch dieselbe Zusammensetzung. Und wir können also nicht in diesem Sinne schon das End oder das Heil, das kommt, schon vorwegnehmen. Wir können also deshalb nicht in diesem Glauben beten. Was ist dann das Gebet des Glaubens hier? Das ist das Gebet des Vertrauens.
Wir wissen, dass der Herr gut ist und im Vertrauen auf den Herrn, dass er das Richtige tun wird. In diesem Vertrauen dürfen wir beten. Und dann wird es auch gut gehen. Entweder er schenkt Abhilfe oder Durchhilfe. Aber beides wird Rettung sein. Beides wird Hilfe sein. Beides wird ein Aufrichten bedeuten. Die zwei Wörter oder drei, die hier gebraucht werden, werden eigentlich synonym gebraucht. Wir müssen hier nicht denken an dreierlei Art von Hilfe, sondern sie werden auswechselnd gebraucht. Einmal gebraucht er dies und das heißt, uns wird geholfen werden. Und das Gebet des Glaubens wird dem Schwerkranken helfen. Auch wenn er schwer krank ist, er muss nicht schwer krank sein, aber wahrscheinlich wird man eher in solchen Fällen die Ältesten rufen wollen, nicht jedes Mal, wenn man Zahnweh hat und so weiter. Ja. Gut, wenn die Ältesten gerade Zeit haben und wenn sie wollen, dürfen sich das die Mühe machen. Es werden vielleicht auch noch andere Anlässe dann sein in diesem Fall, wenn gerade in solchen Fällen jemand ruft, dann kann ich mir vorstellen, dass noch andere Nöte da sind. Aber wahrscheinlich eher in schwerwiegenderen Fällen. Aber ich würde Mut machen dazu, das zu praktizieren. Rufen Sie Ihre Ältesten und lassen Sie sie für Sie und über Ihnen beten. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hat, die also die Ursache für die Krankheit waren, wenn, es wird also lange nicht immer der Fall sein, der Herr kann in jedem Fall helfen. Sollten Sünden die Ursache für die Krankheit sein, ist dies eine Züchtigung und es wird im Vertrauen auf den Herrn gebetet, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man im Vertrauen zum Herrn betet, wenn nicht das Gewissen gereinigt war. Wie wollen Sie dann dem Herrn vertrauen, wenn Sie Ihre Schuld immer noch nicht eingestehen? Also Jakobus setzt voraus, dass man dann bereit ist, seine Sünden zu bekennen. Das holt er jetzt nach. Aber das muss reihenfolgemäßig vorangesetzt werden, bevor man im Glauben betet. Man soll also seine Sünden bekennen und dann, wenn man bekannt hat und dem Herrn vertraut, wird man auch Vergebung haben. Das Buch muss gar nicht zugesprochen werden. Eine Sitte, die die Bibel gar nicht kennt. Wir dürfen einander vergewissern, dass die Bibel diese Vergebung uns vergewissert. Wir dürfen auf Bibelstellen hinweisen. Aber ich habe kein Recht, einem anderen Vergebung zuzusprechen. Ich weiß ja gar nicht, in welcher Verfassung er gebetet hat. Ja. Ich bin ein Blinder seiner Seele gegenüber. Ich müsste ein Prophet sein. Jesus ist ein Prophet. Er kann das, aber ich bin es nicht. Und wenn die Apostel Propheten waren und hier und da das tun konnten, gut, aber ich bin nicht ein Prophet. Es braucht aber einen Propheten, um das tun zu können. Wenn er einer ist, der die Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben sein. Das ist eine Verheißung. Bekennen wir also, wie er ihr dann in Vers 16 aufruft. Bekennt einer dem anderen die Übertretung. Lasst es also nicht so weit kommen, dass ihr krank werden müsst, wie in 1. Korinther 11, dass der Herr so züchtigen muss. Ja? Wenn ihr also gegeneinander schuldig geworden seid, und das passiert ja immer wieder, dann lasst nicht viel Gras darüber wachsen, sondern seid schnell, das einzugestehen. Und dann nicht nur, ach, jetzt wollen wir es beim Alten bleiben lassen. Nein, nein, es soll nicht beim Alten bleiben. Es soll neu werden. Wissen Sie, was Sünden bekennen heißt? Es heißt, dasselbe sagen. Wenn Sie Ihren Glauben an Jesus bekennen, dann sagen Sie, was die Bibel sagt über Jesus und Gott und den Heiligen Geist und die Gemeinde und so weiter. Dann sprechen Sie dasselbe aus. Sie zitieren. Und wenn Sie Ihre Sünden bekennen, dann zitieren Sie die Bibel. Sie wissen, was Sie getan haben. Wenn nicht, dann brauchen Sie es auch gar nicht bekennen. Wenn Sie aber Schuld haben und Sie meinen, es ist echte Schuld, dann bitten Sie den Herrn, Herr, zeige mir, was ich gemacht habe. Aber es könnte auch vom Feind sein. Eine ganze Menge von Schuldgefühlen kommen, sind unecht. Aber sie sehen genauso aus oft wie echte Schuldgefühle. Es ist aber oft, wenn man geistlich gesinnt ist und geistlich trainiert ist im Wort Gottes, kann man hier und da den Unterschied erkennen. Und dann braucht man sich nicht dazu lange damit aufzuhalten. Johannes sagt, in 1. Johannes 4 dürfte es sein, wenn uns unser Herz verurteilt, das heißt das Gewissen im inneren Menschen, unser innerer Mensch verurteilt uns und wir wissen, dass der Herr die Sünde getragen hat, dann brauchen wir das nicht ernst zu nehmen. Ja. Also das gibt es auch. Aber wenn wir schuldig geworden sind, wollen wir schnell sein, dort die Sünde zu bekennen, wo sie getan wurde. Übrigens, eine weitere Form darf, scheint mir diese sein. Nicht, dass wir eine Praxis daraus machen, in der Gruppe einander die Sünde zu bekennen, wie das in der Gruppenbewegung geschah von Oxford, sondern die Transparenz des Christen darf zum Ausdruck kommen in der Begegnung miteinander in der Gemeinde. Das heißt, wenn Sie in einem Hauskreis sind und es kommt auf gewisse Dinge das Thema zu sprechen, dann dürfen Sie transparent sein und zugeben, ja, das kommt bei mir auch vor, ich muss zugeben, ein solcher bin ich. Sie bekennen da nicht eine besondere Sünde, aber Sie gestehen zu Ihrer Fehlerhaftigkeit, ja? Und das können wir. Roy Hession hat gesagt, wir können es uns leisten, unsere Sünde zu bekennen, weil wir ja nicht für sie sterben müssen. Wir müssen nicht verloren gehen, ja? Es ist schon einer gestorben, deshalb darf ich mich exponieren und als Schuldiger mich dahinstellen. Es ist immer schwer, als Schuldiger zu stehen, ob gerechter oder ungerechterweise. Es ist immer schwer. Denn unser Gewissen weiß und das Gefühl ist gekoppelt mit diesem Wissen. Ja? Und das Gefühl, darüber verfügen wir nicht. Nicht immer. Wir verfügen aber über unsere Gedanken. Und wir dürfen wissen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber manchmal kommen diese Gefühle. Bekennt einer dem anderen die Übertretungen und betet füreinander, sodass ihr geheilt werdet, wenn man krank geworden ist, aber besonders innerlich. Jetzt zum Schluss ein Wort über das Gebet und dann ein Wort über den, der untreu wurde. In der Mitte von Vers 16 beginnt er einen neuen Kurzabschnitt, der sich aus dem eben Gesagten ergibt, aber doch viel allgemeiner ist. Er wendet das jetzt an. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten. Das muss nicht missverstanden werden. Mein Flehen kann stark werden, weil es emotional stark ist. Aber davon ist hier nicht die Rede. Hier ist die Rede davon, dass wenn ich flehe, ob das stark oder schwach ist in meinem Gemüt, dann wird der Herr in der Antwort stark sein. Das ist, was er meint. Das heißt, Gott wird in seiner Kraft, in seiner Stärke antworten. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten, und ich darf mich immer als Gerechten betrachten. Genieren Sie sich nicht, sich in diesen Vers hineinzuversetzen. Sie wissen, Sie sind ungerecht, aber Sie wissen, ein Gerechter ist für Ungerechte gestorben, und stellen Sie sich ans Kreuz und sagen Sie, Herr, meine Schuld ist getragen und ich bin in Christus ein Gerechter. Und ich stelle mich jetzt in diesen Vers hinein und du hast mir eine Verheißung gegeben. Sie beziehen sich also auf Jesus. Und du hast gesagt, das Gebet eines Gerechten, auch stellvertretend Gerechten, ist stark. Das heißt, du wirst stark sein. Warum ist es stark? Warum kann Gott Großes tun, wenn man fleht? Da es wirksam gemacht wird. Gott macht das Gebet wirksam, nicht ich. Ich bewege nicht die Hand des Herrn, das kann ich gar nicht. Aber in meiner Ohnmacht darf ich mich auf seine Kraft berufen, auf seine Barmherzigkeit, auf Golgatha und so weiter. Und dann kommt das Beispiel von Elia. Elia war ein Mann mit Empfindungen, gleich wie wir sie haben. Und man kann Elia als gutes Beispiel für einen Depressiven nehmen. Und er betete und betete, betete und betete. Das sollten wir tun. Betend beten, betend beten. So wörtlich. Nicht aufhören. Dabei bleiben, in der Hoffnung, in der Gewissheit, der Herr wird erhören. Gerade weil wir wissen, dass der Herr erhört. Deshalb dürfen wir anhalten. Denn wir dürfen wissen, er wird erhören. Wie das kleine Kind, das ruft, ja. Und die Antwort kommt nicht gleich, aber es ist doch überzeugt, die Mutter antwortet doch. Und deshalb ruft es noch einmal, ja. Mama, und wenn dann die Antwort nicht kommt, lauter, wo ist sie denn, ja? Sie antwortet doch immer, ja. Gerade, da merken Sie, weil wir glauben, deshalb rufen wir weiter. Nicht, weil wir Angst haben, er würde mit einmal da spazieren gegangen sein, wie bei den Baalspriestern. Und es regnete nicht auf der Erde während 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Das brauchte auch seine Zeit. Und der Himmel gab Regen und die Erde ließ ihre Frucht hervorbringen. Und so kann der Herr auch mit unserem Gebet verfahren. Brüder, wenn jemand unter euch, und das gibt es allzu oft, und wir weinen darüber und wir leiden darunter, von der Wahrheit irrt, und jemand bringt ihn zur Umkehr, so nehme dieser zur Kenntnis, dass der, der einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr bringt, eine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden bedecken wird. Bitte machen Sie diesen Vers nicht so billig mit einer billigen Lehre von der ewigen Sicherheit. Bitte vergessen Sie alles an der Stelle und nehmen Sie diesen Vers so, wie er geschrieben steht, egal was Sie glauben und wie Sie glauben. Nehmen Sie den Vers ernst und nehmen Sie die Situation eines Abgeirrten ernst. Er steht in ernster Gefahr. Und bemühen wir uns um solche Leute, wissend, dass auch an dieser Stelle der Herr Gebet erhören kann. Wie bei Elia, der sich um sein Volk bemüht, das als Volk sich verirrt hatte. Der Herr mache uns zu solchen Priestern, ja zu solchen Propheten, die als Priester dazwischen stehen werden. Es war für mich eine Freude, mit dem Jakobusbrief, den Jakobusbrief mit Ihnen so zu betrachten. Und es tut mir leid, dass ich immer wieder Ihre Aufmerksamkeit so stark in Anspruch nahm. Auch da vertraue ich, nachdem ich meine Schuld eingestanden habe, dass Vergebung da ist. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du barmherzig bist und dass du in unseren Problemen es zu einem guten Ende bringst. Aber bewahre uns, Herr, davor, dass in unseren Problemen diese uns nur vor Augen stehen, weil schließlich das Interesse am eigenen Wohl uns vor Augen steht. Herr, schenke es, dass unsere Prüfungen, unsere Probleme uns dazu bringen, mit dir zu rechnen, dass du uns wichtig wirst. Und dann werden sie uns zur Freude dienen. Wir danken dir, Herr, für die vielen Hilfsmittel, die du uns durch deinen Knecht Jakobus gegeben hast. Und wir bitten dich, Herr, dass wir sie hier nicht jetzt einfach liegen lassen, sondern dass wir sie mitnehmen und bei der nächsten Gelegenheit, die bald kommen wird, verwenden. Herr, ich bitte dich, bewahre uns alle in diesen nächsten Augenblicken und dann beim weiteren Genuss dieser Gegend oder wenn wir nach Hause fahren oder sonst wohin, wir möchten uns deine Obhut anbefehlen. Amen.